Deutschlandfunk. Agenda.
Zu unserer Sendung Agenda begrüßt Sie Michael Röhl am Mikrofon. Ich weiß nicht, ob Sie in einem der Ballungsräume in Deutschland leben, ob Sie möglicherweise gerade eine Wohnung bzw. ein Haus suchen oder gesucht haben oder ob Sie zu denen gehören, die erst einmal aufgegeben haben, weil die Lage auf dem Wohnungsmarkt immer schwieriger wird. Die, die derzeit auf der Suche sind, jedenfalls berichten von Besichtigungsterminen, bei denen sich rund 200 Interessierte um ein neues Zuhause bemühen und von viel Frust und immer weiter steigenden Preisen. Wir wollen heute in der Sendung Agenda reden über die Wohnraumsituation in den großen Städten und Ballungsräumen. Seit Jahren wird ja darüber berichtet, dass gerade dort viel zu wenig neuer Wohnraum entsteht. Auch die Bundesregierung musste eingestehen, dass der Bau neuer Wohnungen in ganz Deutschland deutlich unter der Zielmarke geblieben ist. Und die Lage bei Neubauten wird nicht besser. Lieferengpässe bei den Baumaterialien, Fachkräftemangel, hohe Bauzinsen und wenn man sich Eigentum zulegen will, hohe Kaufpreise dort, wo viele Menschen auf der Suche sind. Ein wachsendes Problem ohne Lösung? Müssen wir uns darauf einstellen, dass sich die Lage noch weiter verschärfen wird? Und wenn es Ansätze gibt, wie könnte es gelingen, neuen Wohnraum zu schaffen? Die Wohnraumknappheit in den Ballungsräumen. Welche Erfahrungen machen Sie? Rufen Sie gerne kostenfrei an oder schreiben Sie uns eine Mail. Wo sehen Sie möglicherweise Lösungswege? Oder sagen Sie, es wird für dieses Problem absehbar keine Lösung geben. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen in Düsseldorf und aus Düsseldorf zugeschaltet per Telefon ist Cornelia Zuschke. Frau Zuschke, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie sind Beigeordnete für Planen, Bauen und Liegenschaften in Düsseldorf und Sie sind auch Vorsitzende des Bau- und Verkehrsausschusses beim Deutschen Städtetag, haben damit auch nochmal vielleicht auch einen Gesamtüberblick. Michael Hölker ist bei uns, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Baustofffachhandel und Koordinator des Verbändebündnisses Wohnungsbau. Hölker, guten Morgen.
Guten Morgen.
Vielleicht mit einem Satz, Verbändebündnis Wohnungsbau, was verbirgt sich dahinter?
Das sind 7 Verbände, die seit 2009 sich darum bemühen, das Thema Wohnungsbau darzustellen und zu begleiten. Da sind der Deutsche Mieterbund, die IGBAU, aus der Wohnungswirtschaft, die Wohnungswirtschaft GdW und der BFW, dann der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau und eben der BDB, der Baustofffachhandel, alles Verbände, die schwerpunktmäßig im Wohnungsbau tätig sind und die Prozesskette des Wohnungsbaus abbilden.
Also ein relativ breites Verbändebündnis. Und Sie werden sicherlich auch aus Ihrer Sicht sagen, wo mögliche Impulse dann auch für den Wohnungsbau stecken könnten und es sie geben könnte. Professor Dietmar Wallberg ist bei uns zugeschaltet aus Schleswig-Holstein. Herr Wallberg, guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen aus Kiel.
Geschäftsführer des Wohnungsbauinstituts des Landes Schleswig-Holstein Argem, der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen. Frau Zuschke, vielleicht fangen wir an mit Düsseldorf und werden dann versuchen, von dort aus auch auf andere Ballungsräume auch nochmal zu schauen. Lassen Sie uns über die Ausgangslage sprechen, vielleicht beim Mietwohnungsmarkt. Wie angespannt ist er in Düsseldorf?
Ja, ich würde nicht nur beim Mietwohnungsbau sagen, dass der Markt angespannt ist, sondern er ist rundherum angespannt. Er ist beim Neubau angespannt. Wir müssen Boden besser aktivieren. Er ist im Genehmigungswesen angespannt. Er ist natürlich auch im vorhandenen Mietmarkt angespannt, sodass wir da auch eine ganze Menge Maßnahmen und Register ziehen müssen. Und insofern habe ich ebenso bei der Einführung gedacht, Es muss gelingen. Also selbst wenn wir langsam oder zu langsam sind, dürfen wir auf keinen Fall weitere Verzögerungen hinnehmen und müssen alle Kräfte bündeln, um eben voranzukommen.
Frau Zuschke, wo sehen Sie denn, ich sage jetzt mal, die größte Knappheit? Geht es um kleine Wohnungen, große Wohnungen, Neubaubereich? Geht es um das Thema Eigentum? Geht es um das Thema bezahlbare Wohnungen? Wo sehen Sie die größte Knappheit derzeit in Düsseldorf?
Also die größte Not und die größte Knappheit ist sicherlich bei den bezahlbaren Wohnungen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben in alle Vorhaben, wie auch immer, das Thema bezahlbaren Wohnungsbau mit einpreisen. Aber ich würde sagen, es ist ein Problem, was über alle Sparten geht, denn es gibt ja ganz unterschiedliche Lebensentwürfe und die müssen natürlich auch bedient werden. Und deswegen denke ich, dass die Knappheit tatsächlich außer bei Luxuswohnungen in allen Segmenten vorherrscht.
Die Frage direkt weitergegeben nach Kiel, Herr Wallberg. Wie ist aus Ihrer Sicht die Ausgangslage in einer Zeit, wo die Zinsen, wenn es Richtung Eigentum geht, hoch sind, wo Fachkräftemangel herrscht, wo wir große Probleme und Lieferengpässe weiterhin auch haben?
Na, Sie haben die Rahmenbedingungen ja schon ausführlich beschrieben. Genau das ist der Punkt. Wir haben erhebliche Probleme im Moment, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen aufgrund sich aufgeschaukelter Finanzierungs- und Kostensituationen. Das Thema Fachkräftemangel ist ein aktuelles, aber für uns viel dräuender ist das Problem des Abbaus der Fachkräfte. Also dem Moment, wo der Wohnungsbau nachlässt, das tut er ja gerade, wir langfristig zu wenig Fachkräfte haben, weil sie immer weniger werden. Und wir haben eben ein Problem eben im Bestand, dass wir zu wenig Sozialwohnungen haben, die schrumpfen immer mehr, die Menge, und dass wir erheblichen Druck im Bestand auch haben. Das heißt, wir werden große Teile des Wohnungsbaus modernisieren müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und das ist im Wesentlichen der Wohnungsbau, der jetzt noch sehr günstig am Markt ist. Also es ist eine ganze Reihe von Dingen, die da sich da aufschauen.
Da sind wir schon bei den Gründen, und hat Frau Zuschke eben gesagt, die Knappheit, die gibt es im Prinzip in allen Bereichen, vielleicht nicht im Luxuswohnungsbereich. Ist das eine Diagnose, die Sie, wenn wir so in die Ballungsräume insgesamt in Deutschland hineinschauen, die Sie auch so sehen?
Das sehen wir genauso. Es gibt so ein Ost-West-Gefälle natürlich, nicht? Und im Westen dann vor allem die Ballungsräume. Aber auch der ländliche Raum hat zunehmend eine Gespanntheit zu vermerken. Und da, wo die Wohnungen sind, die jetzt leer stehen, sind es natürlich auch Regionen, wo es einen Grund gibt, warum sie leer stehen. Und die sind zu weit weg von den Arbeitsplätzen, zu weit weg von den Räumen, wo wir sie brauchen. Also das ist schon überall so.
Diese Art von Angespanntheit auf dem Wohnungsmarkt, gab es die schon mal? Oder würden Sie sagen, das ist derzeit eine besondere Situation?
Die Angespanntheit gab es immer mal wieder, aber die besondere Situation ist jetzt, dass wir tatsächlich auch durch den erheblichen, durch das Wanderungssaldo der letzten 20 Jahre, der letzten Dekade sind fast 550.000 Menschen pro Jahr im Durchschnitt nach Deutschland eingewandert, unterm Strich aus Auswanderung und Einwanderung. Und all das sind übrigens Menschen, die wir langfristig auch brauchen, weil wir halt in so ein demografisches Fiasko reinlaufen. Und das erhöht den Druck. Und die langfristige Perspektive ist allerdings noch dramatischer, weil wir werden auch über das Alter werden unserer Gesellschaft eben eine Zunahme an Haushalten erleben, weil wir halt kleiner werden, die Haushalte älter, und dadurch wird der Druck einfach jetzt immer mehr aufgebaut.
Über bezahlbaren, auch seniorengerechten Wohnraum werden wir sicherlich im Laufe der Sendung noch sprechen. Frau Zuschke, nun gibt es ja zumindest in den Medien den Hinweis darauf, dass man sagt, besonders angespannt, besonders knapp ist die Situation tatsächlich beim Mietwohnungsbau, weil Eigentum momentan vielerorts gar nicht mehr geht. Die Nachfrage ist eingebrochen, auch dramatisch auch eingebrochen. Wir haben es schon gesagt, hohe Zinsen, das, was da an Sanierungserwartungen auch von Seiten der Bundesregierung auch nochmal mit da hinzukommt. Würden Sie schon sagen, der Mietwohnungsmarkt ist nochmal besonders betroffen, auch durch die Situation im Eigentumsbereich?
Das ist eine gute Frage, aber ich finde, das ist so ein bisschen eine Henne-Ei-Frage. Und deswegen würde ich gerne mehr bei den Gründen nachbohren. Denn schauen Sie mal, warum ist denn auch das Thema Eigentum eingebrochen? Warum ist denn zum Beispiel auch das Thema Neubau eingebrochen? Klar, wir reden über Fachkräftemangel, wir reden über Zinsen. Aber was hat denn letztendlich uns in eine Situation katapultiert, die nahezu unlösbar ist? Das ist auch das Thema Bodenspekulation. Und das ist natürlich ein Thema, was ganz negativ einzahlt auf das Thema Neubau, weniger auf das Thema Bestandsertüchtigung. Aber Sie haben völlig recht, auch bei der Bestandsertüchtigung ist natürlich das Thema virulent. Wie baue ich diese Wohnungen barrierefrei um? Wie baue ich sie klimagerecht um? Wie schaffe ich Nachverdichtungen auch im Bestand und Ertüchtigungen? Da gibt es natürlich auch immer wieder rechtliche Probleme, und es gibt natürlich auch nachbarschaftliche Probleme. Also wir reden alle davon, dass wir eine ganze Menge Wohnungen brauchen und dass wir nachverdichten, aber es ist natürlich auch dieses Thema Not in my Backyard ist auch immer wieder ein Thema, wie weit kann ich gehen mit diesen Nachverdichtungen, ohne dass ich eben auch Quartiersverträglichkeiten verletze. Also eine ganze Menge Komplexität, die gelöst werden muss.
Und Sie haben eine ganze Menge auch an Lösungsansätzen auch schon angesprochen, die wir gleich auch nochmal einzeln sicherlich aufgreifen wollen. Bodenspekulation war ein Stichwort, Nachverdichtung sicherlich auch ein wichtiges. Herr Hölker, wie fällt Ihre Diagnose aus, wenn wir schauen auf die Situation in den Ballungsräumen?
Ich teile die Einschätzung dabei von Frau Zuschke und Professor Wahlberg. Es ist wirklich in den Ballungsräumen ein großes Thema, bezahlbares Bauen zu realisieren und vor allem bezahlbares Mieten und Wohnung finden. Und wir haben Beginn 2009 sicherlich von dem Tiefpunkt, den wir damals hatten, von rund 160.000 errichteten Wohneinheiten in Deutschland, einen Weg gefunden auf 306.000 Wohneinheiten in 2020, der sukzessive nach oben ging und im Wesentlichen stattgefunden hat, der Aufbau im Mehrfamilienhausbau. Aber das resultierte ein Stück aus der Finanzkrise 2008, 2009, vor und den niedrigen Zinsen und der Verunsicherung in den Finanzmärkten. Da sind Investoren in den Immobilienbereich gegangen und das, was wir in den Folgejahren gebaut haben, war eher Wohnungsbau im gehobenen Segment. Das bringt natürlich auch über Nachzugeffekte und so weiter eine Entlastung in dem Segment bezahlbares Wohnen. Aber dort haben wir heute doch die größte Knappheit und das größte Problem, auch aus der Situation, dass im sozialen Wohnungsbau eben nach 20 Jahren die Sozialbindung ausläuft und dann die Wohnungen auf den freien Markt gehen.
Unser erster Hörer ist bereits am Telefon und ich sage nochmal die Telefonnummer, bevor ich ihn auch anspreche, falls Sie anrufen wollen, uns von Ihren Erfahrungen berichten, aber vielleicht auch Lösungsideen haben, wie wir rauskommen können aus dieser Wohnraumknappheit in den Ballungsräumen, in den großen Städten in Deutschland. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Andreas Doaro ist am Telefon. Herr Doaro, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Haben Sie direkt einen Lösungsansatz oder wollen Sie erstmal so eine Erfahrung einbringen, wie es derzeit in den Ballungsräumen aussieht, auf dem Wohnraummarkt?
Also, ich möchte sagen, dass es eigentlich keine Wohnraumknappheit geben dürfte, weil wir auf dem Land viele leerstehende Häuser haben. Das Interesse ist eben, in der Stadt zu wohnen, weil dort mehr Möglichkeiten sind. Das ist verständlich. Der Staat müsste sozusagen jetzt erstmal Anreize schaffen, damit das Leben auf dem Land attraktiver wird. Ich hätte einen Vorschlag dafür, zum Beispiel die Gewerbesteuerhebesätze. Wenn wir die Stadt Monheim nehmen, die hat die ganz runtergesetzt und hat dadurch sehr viele Gewerbeanmeldungen dort bekommen. Das sollte man verbieten für Städte, aber für Dörfer oder kleine Landgemeinden erlauben. Das heißt, dann wird es attraktiv, auf dem Land kleine Unternehmen oder vielleicht auch größere Unternehmen zu öffnen. Und dann werden auch Arbeitsplätze da entstehen, die Leute da hinziehen.
Ja, interessant, Herr Doaro. Dazu gibt es also mehrere Mails, die ich auch gerne nochmal mit in die Runde auch hineinnehmen. Eine Mail haben wir bekommen, da heißt es wirklich, im Wohnungsnotstand gibt es im Grunde, den gibt es im Grunde nicht. Jemand anders sagt, wir brauchen eine Strategie zur Steigerung der Attraktivität auch des ländlichen Raumes und wir sollten uns nicht so sehr auf die Wohnraumknappheit in den Ballungsräumen auch konzentrieren. Herr Wahlberg, ich gebe es erstmal an Sie weiter. Müssen die Menschen einfach aufs Land ziehen und dann ist das Problem gelöst?
Wenn das so einfach wäre, dann würden sie es ja tun. Also zum einen, Land ist ein weiter Begriff. Also Land mit einer vernünftigen Anbindung an die Metropolen, an die Städte, ja, nicht? Das heißt aber auch Infrastruktur, das heißt vor Ort sogenannte wohnfolgende Infrastruktur. Das heißt, da müssen dann auch entsprechend Kindergärten vorhanden sein, Schulen müssen vorhanden sein, die Ärzte müssen da sein und vor allen Dingen muss der öffentliche Personennahverkehr oder jedenfalls irgendeine sinnvolle verkehrliche Anbindung an den Arbeitsplatz stattfinden.
Und Herr Wahlberg, der sogenannte Speckgürtel rund um die Ballungsräume, der ist ja auch teuer. Und da ist die Knappheit ja auch da. Also man müsste wirklich schon relativ weit rausziehen, denke
ich. Wir hatten gerade gestern Abend eine Veranstaltung in Hamburg. Der Speckgürtel in Hamburg, um Hamburg rum, unterscheidet sich in gar nichts von der Stadt Hamburg selbst. Und wenn Sie genau völlig richtig, wenn Sie dann also in den ländlichen Raum gucken, dann sprechen wir schon von 60, 70 Kilometer plus X. Und das gilt für München und Frankfurt noch in weitaus schärferem Maße. So, das ist das eine. Das zweite ist, es gibt Leerstand in Deutschland, völlig richtig. Das dürften Wohnungen sein, die um 1,2, 1,3 Millionen Wohnungen dürften leer stehen. Die letzte Zählung war 2012, da waren es 1,7 Millionen Wohnungen. Die dürften zum größten Teil jetzt auch mittlerweile bewohnt sein, einfach weil wir erheblichen Zuwanderung hatten. Aber um in Deutschland überhaupt eine Fluktuation am Markt zu haben. Das heißt, dass überhaupt Vermietung und Neuvermietung, Bezug, Umzug oder Verkauf stattfindet, muss eine Fluktuation auf 3% Leerstand beruhen. Das können Sie mal ausrechnen, bei 43 Millionen Wohnungen müssen 1,2, 1,3 Millionen Wohnungen leer stehen. Das heißt also, tatsächlich steht gerade das leer, was wir brauchen. Und die vielen Wohnungen vermeintlich, die leer stehen jetzt, die sind dann tatsächlich auch in Regionen, wo es eben auch einen guten Grund gibt, dass sie leer stehen, weil dort eben die Arbeitsplätze nicht vorhanden sind und die Anbindung an die entsprechenden Metropolen einfach nicht vorhanden sind. Natürlich muss da was passieren, ganz klar, also um das abzuschließen, aber es ist nur ein Teilbeitrag.
Frau Zuschke, gilt das auch rund um Düsseldorf, dass Sie sagen, da sind die Preise, die Knappheit am Ende genauso groß, genauso hoch, wie das für Düsseldorf selber auch gilt?
Das gilt gleichermaßen für Düsseldorf. Ich kann das nur unterschreiben, was Herr Professor Weilberg eben gesagt hat. Aber ich finde es trotzdem ganz spannend, dass gerade aus, ich sage jetzt mal aus der Zuhörerschaft, so ein Vorschlag kommt, weil das ist ja dann auch so ein Stück weit mal der Blick ins richtige Leben. Aber man muss natürlich einfach nochmal unterstreichen, dass das Thema Infrastruktur nicht banal ist. Also man kann zum Beispiel nicht eine gleichlautende und 110, 120, 130-prozentige Infrastrukturversorgung über alles legen, weil es gibt eben dann auch gewisse Spitzen, die abgebildet werden müssen, Schule, Theater, Bibliotheken etc. Und dann ist es natürlich die Mobilität, die mitziehen muss. Also ich bin durchaus sehr für regionale Konzepte und deswegen würde ich auch gar nicht so gerne die Speckgürtel-Diskussion führen, sondern eher so eine Art Regionaldiskussion. Und da finde ich in NRW ganz spannend, dieses Modell Bauen an der Schiene. Dass man ganz einfach sagt, also wir gehen mal nicht kreisförmig um die großen Ballungsräume herum, sondern wir orientieren uns mal an der Schiene. Wie ist denn durch Mobilität ein gutes Netz da, an dem man etwas entwickeln kann? Und dann einfach zusammenschauen, welche Flächen ergeben sich daraus und zusammen dann eben auch schauen, welche Infrastrukturen. Und da gibt es ganz interessante Projekte, die wir auch gemeinsam durchführen. Aber es gibt dann eben immer noch mal die kommunale Planungshoheit. Und das ist natürlich dann auch noch mal eine Geschichte. Wie kriegt man das Regionale dann sozusagen in das Kommunale oder umgekehrt? Auch nicht ganz einfach. Auch nicht. Aber wichtig und gut.
Und möglicherweise ein Ansatz. Herr Doaro, erstmal herzlichen Dank. Und wir gehen weiter nach Halle an der Saale. Gesine Herting, Frau Herting, guten Morgen.
Guten Morgen.
Haben Sie eine Lösungsidee oder geht es eher darum, dass Sie auch von den Schwierigkeiten schildern wollen auf dem Wohnungsmarkt?
Ja, ich habe schon eine Idee. Also auch in unserer Stadt stehen viele ehemalige Plattenbauten aus DDR-Zeiten leer. Das sind zu dieser Zeit, als dann die Wende kam und so weiter und Bevölkerungsverlust da war, manchmal nicht schöne Lagen, aber es gibt auch sehr gute Lagen und diese alten Plattenbaugebiete sind wunderbar durchgrünt und an den ÖPNV gut angebunden. Wenn man jetzt diese damals sehr klein und eng gehaltenen Wohnungen im Grundriss verändern könnte, weil die Statik dieser Gebäude das hergibt, könnte ja sehr ressourcenschonend neuer Wohnraum geschaffen werden. Und der technische Fortschritt ist ja auch da. Es gibt wunderbaren Schallschutz beispielsweise. Und so könnten wirklich attraktive Wohnungen neu entstehen und eben diese graue Energie, die in diesem alten Beton steckt, würde weiter genutzt werden und nicht durch Abriss beispielsweise kaputt gemacht werden. Dieser Umbau führt ja auch dazu, dass Flächen geschont werden und nicht neue Flächen versiegelt werden müssen. Und ich darf noch kurz anfügen, ich selbst wohne in so einer Wohnung, die vorher sicher mehrere kleine winzige Räume hatte und jetzt ist es eine kleine Zweiraumwohnung und die ist ganz schön, ich wohne sehr gerne hier.
Ja, Sie haben zwei Stichworte angebracht. Das zweite, was Sie genannt haben, neben Plattenbauten, ist das Stichwort Verdichtung, Stichwort Frischluft, ne, haben Sie ja auch angesprochen. Das werden wir, denke ich mir, nach den Nachrichten aufgreifen. Ich gebe das erste erstmal weiter, Herr Hölker, vielleicht auch an Sie. Wie leicht wäre das denn möglich, vielleicht in Stadtteilen, die zunächst mal nicht so attraktiv erscheinen, dort eine Attraktivität, auch eine Wohnungs- und Wohnraumattraktivität herzustellen? Geht das mit relativ wenig Umbaumöglichkeiten und Mitteln?
Also zunächst einmal ist das ein konstruktiver Ansatz und ein guter Ansatz, den wir in den Studien, die wir beauftragt haben, auch unter anderem von Professor Weilberg haben, durchrechnen und überlegen lassen. Überall, wo Wohnungen stehen, ist Infrastruktur vorhanden und kann natürlich angeknüpft werden an das, was dort ist und muss nicht neu gebaut werden. Die Studien 2016, 2018, in dem Kontext hat Professor Tichelmann von der TU Darmstadt für uns gemacht und ich weiß, dass Professor Wahlberg auch eine sehr gute Expertise hat zu den Kosten, die damit verbunden sind. Und da muss man eben ansetzen, gibt es Investoren, gibt es Wohnungsbaugesellschaften, die interessiert sind, in diesen Räumen zu investieren und das zu ertüchtigen. Und da kann Professor Wahlberg vielleicht auch Konkreteres zu sagen.
Genau, Herr Wahlberg, wir haben noch eine gute Minute. Deswegen, also ist das ein Ansatz zu sagen, wir nutzen den vorhandenen Wohnraum, machen ihn attraktiver, vielleicht die Wohnung selber größer, so wie wir es gerade auch gehört haben von Frau Herting?
Ja, natürlich ist das ein Ansatz. Wobei eins zu sagen ist, die Wohnungen der alten WBS 70, also der Plattenbauprogramme der DDR, die waren gut. Die sind zeitlos. Also die haben schon eine Qualität. Und wenn da welche sind, die am Markt sozusagen nicht gebraucht werden, man braucht größere, dann kann man das natürlich umbauen. Es ist allerdings immer so, dass der Umbau von Wohnungen, von vorhandenen Wohnungen zu zeitgemäßem Wohnraum relativ kostenaufwendig ist, häufig teurer als der Neubau von Wohnungen. Das ist leider eine ökonomische Gleichung, die da aufgeht, die nicht schön ist. Aber natürlich muss man das mitbewegen. Aber auch das ist nur ein Teilbeitrag, aber einer, der verfolgt werden muss, ganz klar.
Also das heißt, es geht auch darum, dort Investoren auch zu finden, die bereit sind, auch diese Kosten dann auch entsprechend zu tragen. Oft sind es ja Wohnungsbaugesellschaften, vermute ich jetzt mal bei Plattenbauten, oder?
Natürlich. Die sind ja meist oder häufig in den neuen Bundesländern noch in Händen von Kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, häufig in den 90er Jahren modernisiert übrigens. Also die sind ja nicht im Zustand meistens der 50er, oder 60er oder 70er Jahre, sondern sind eigentlich in einem gar nicht so schlechten Zustand. Das muss man mitbewegen, gar klar.
Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Wachsendes Problem ohne Lösung? Fragezeichen. Die Wohnraumknappheit in den Ballungsräumen. Sie können anrufen, kostenfrei uns Ihre Erfahrungen sagen, auch Ihre Lösungsideen mitteilen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Wachsendes Problem ohne Lösung. Die Wohnungsknappheit, Wohnraumknappheit in den Ballungsräumen. Unser Thema bis 11:30 heute. Und Sie können gerne anrufen, mitdiskutieren, uns Ihre Erfahrungen schildern, Lösungsansätze, die Sie möglicherweise sehen, auch gerne nennen. 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Und falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, noch einmal meine Gäste heute Morgen. Cornelia Zuschke ist bei uns. Sie ist Beigeordnete für Planen, Bauen und Liegenschaften in Düsseldorf und sie ist Vorsitzende des Bau- und Verkehrsausschusses beim Deutschen Städtetag. Michael Hölker, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Baustofffachhandel. Er ist auch Koordinator des Verbändebündnisses Wohnungsbau. Und Professor Dietmar Wahlberg, Geschäftsführer des Wohnungsbauinstituts des Landes Schleswig-Holstein Arge. Nun hat Frau Herting vor den Nachrichten noch das Stichwort Verdichtung angesprochen, Frau Zuschke. Und da gibt es auch entsprechende Mails zu, also wo die Rede davon ist, dass grüne Hinterhöfe verschwinden. Große Naturräume am Rande der Stadt werden durch Wohnungsbebauung zerstört. Erhebliche negative Auswirkungen auf Böden, Klima, Wasserhaushalt und die dort ansässige Tierwelt. Also hat Neubau auch einen ökologischen, mit Blick auf den Naturschutz, hohen Preis?
Ja, das darf er nicht. Das ist ganz einfach zu lösen, auch wenn es nicht einfach ist. Und das sagt ja unser Baugesetzbuch ganz klar. Da, wo ich eingreife in Natur und Landschaft, muss ich adäquat ausgleichen. Und wenn ich nachverdichte, dann muss diese Dichte auch etwas mitbringen. Also wir haben in Düsseldorf zum Beispiel für alle Formen von Weiterentwicklung Qualifizierungsverfahren entwickelt, die ganz klar von Social Return, also sozialer Rückgabe ans Gemeinwohl, also an die Stadt, und aber auch von Natur und Landschaft, von klimatischen Verbesserungen sprechen. Und wenn ich das nicht hinkriege, ja, dann muss ich im Zweifelsfalle auch eine Entscheidung gegen eine Nachverdichtung treffen. Und das sind natürlich Belange, die auf das Wohl der Stadt ausgerichtet sind. Und ich muss dann natürlich als Planungsbehörde auch abwägen, welches Wohl an welcher Stelle wie zu beurteilen ist. Deswegen gibt es keine pauschale Antwort, aber es gibt die Verpflichtung zu allergrößter Sorgfalt an dieser Stelle.
Herr Wahlberg, vielleicht dazu?
Naja, alles, was wir schaffen können, ohne sehr viel neue Versiegelung oder noch besser ganz ohne neue Versiegelung und sozusagen auch ein Eingriff in städtische, also in die Natur der Stadt bringt, ist sinnvoll. Und deswegen die Zuhörerin aus Halle mit dem Umbau der Wohnungen, also wir sehen zum Beispiel auch ein erhebliches Potenzial, das ist ja auch Nachverdichtung der Wohnraumschaffung in Nichtwohngebäuden, also da, wo sich Arbeitswelt verändert und möglicherweise Arbeitsräume, Arbeitsflächen in Büros, in Gewerbeeinheiten überflüssig werden oder in der Größe nicht mehr gebraucht werden, kann auch tatsächlich relativ günstig Wohnraum geschaffen werden. Auch da muss man dann möglicherweise Planung anpassen und Baurecht anpassen, aber wäre dann so ein Potenzial, wo man eben nicht nochmal zusätzlich in natürliche Abläufe oder in Grünflächen oder in Ähnliches eingreift. Auch das wäre ein Teilbeitrag. Also darüber muss man auch nachdenken. Findet übrigens auch schon statt, aber könnte verstärkter stattfinden.
Friedemann Lange aus Oldenburg ist am Telefon. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, liebe Leute. Ist jetzt morgen oder heute. In der Stadt B im Lande D, vor 78 Jahren, eine der größten Städte der Welt.
Entschuldigung, Herr Lange, vielleicht, wir reden ja heute über Wohnraum, ja, und genau, Wohnraumknappheit. Genau, darum geht's.
In Berlin.
Genau.
Vor 78 Jahren war auf keinem Haus noch ein Dach. Und in Deutschland waren mehr als die Hälfte des Wohnraumes zerstört. Und so viele Menschen, die da lebten, wurden auch noch als Flüchtlinge aufgenommen. Und die Leute sind untergekommen. Und wir leben zurzeit in einem wahnsinnigen Luxus, der uns alle in den Untergang führt. Und es gibt viele Beispiele, wie Menschen, also hier lebt, ich weiß von einer Frau, die lebt hier auf 3 Quadratmeter mit ihrem Apple-PC und so weiter in meinem Zimmer. Und es gibt viele Beispiele, wo einfach die Menschen zusammenrücken. Das gibt natürlich erstmal Reibereien, Reibung erzeugt Wärme. Und dazu möchte ich anregen, Not schafft Tugend, dass wir einfach mal die einfachsten Mittel, und wir müssen gar nicht viel wahnsinnig umbauen, oder wir können mit ganz einfachen Mitteln Menschen einquartieren und wir gewinnen an Lebensfreude.
Entschuldigung, jetzt scheint die Leitung, Herr Lange, vielleicht noch mal ganz kurz, sind Sie noch da, Herr Lange?
Ja.
Okay, ich habe das, was ich verstanden habe, Sie waren ganz kurz weg. Was ich verstanden habe, war, dass es darum geht, auch ein Stück zusammenzurücken. Und das passt sehr, sehr gut auch zu den Mails, die wir auch bekommen haben, wo uns nämlich auch Hörerinnen und Hörer geschrieben haben, dass die Wohnfläche in Quadratmeter je Person stark gestiegen ist und dass das nicht nachhaltig sein kann. Und der Blick über den Tellerrand auch in andere Regionen der Welt, dass das dazu führt, dass wir hier in Deutschland auch extrem hohe Ansprüche auch haben. Ich gebe das gerne mal in die Runde rein. Danke Ihnen für diesen Hinweis auch. Herr Wahlberg, wollten Sie vielleicht dazu Stellung nehmen? Sind unsere Ansprüche einfach zu hoch, zu groß, auch im Sinne der Nachhaltigkeit zu groß?
Also ich würde sagen, ja und nein. Also das Erste ist selbstverständlich, wenn wir uns international benchmarken. Übrigens, was heißt international? Also wenn wir die vergleichbaren Länder nehmen, da sind wir nicht irgendwie völlig außer Reihe, aber ganz im Gegenteil. Wohnfläche ist einfach nur ungleich verteilt. Wir haben zwar ein Pro-Kopf-Anwachsen an Wohnfläche, das hat natürlich aber auch damit zu tun, dass wir eben eine komplett veränderte Haushaltsstruktur in Deutschland in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Zunehmend Einzellebende, zunehmend Alleinerziehende, ältere Haushalte und kleinere Haushalte leben immer vergleichsweise auf größeren Flächen pro Kopf, weil sich sozusagen die Zubehörräume entsprechend verteilen. Das ist das eine. Das zweite ist, und deswegen ist es eben wirklich auch eine ungleiche Verteilung, wir haben zunehmendes Problem in zu wenig Pro-Kopf-Wohnfläche, in zu kleinen Räumen in deutschen Städten. Wir haben über 8,5 Millionen Menschen, die in Deutschland in zu kleinen Wohnungen wohnen, weil die Wohnungen aus einer Zeit sind und geschaffen wurden, als andere Ansprüche an Haushalte da waren und welche Probleme daraus erwuchsen. Das hat Corona gezeigt, dass Menschen nicht mehr einfach so ihre Wohnung verlassen konnten oder wollten und durften und dann sozusagen auch merken mussten, was es bedeutet, relativ beengt zu wohnen. Und das Thema nimmt zu. Das heißt also, wir verteilen Wohnraum immer ungleicher, aber die Umverteilung von Wohnraum ist nicht so einfach. Wie wollen Sie jemanden gerade einer älteren Dame, die als einzige übrig bleibt im Haushalt mit ihrer 125 Quadratmeter Einfamilienhauswohnung. Sie müssen ihr ein Angebot machen, damit sie die frei macht, vielleicht für eine Familie. Nicht? Und das an der Stelle, wo es dann auch funktioniert, wo dann eben die Infrastruktur da ist. Das heißt, ja, wir haben ein Verteilungsproblem, aber das zu lösen ist nicht so einfach. Und wir haben aus allem wächst sozusagen eine Botschaft raus. Wir haben einfach meist an den Standorten, wo wir den Wohnraum haben, denn die falschen Wohnungen stehen. Und das bedeutet Umbau, das bedeutet Neubau. Und wir können es nicht einfach nur so umverteilen.
Vielleicht, Frau Zuschke, auch nochmal an Sie weitergegeben. Das Beispiel, dass eine einzelne Person im Alter übrig bleibt in einem Haus, wo früher eine große Familie auch gewohnt hat. Das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass viel zu wenig Bewegung auf dem Wohnungsmarkt ist. Ne? Da fehlen seniorengerechte Wohnungen, das ist ein Stichwort. Aber es fehlt auch natürlich der Hinweis dann darauf, bei einer großen oder die Möglichkeit, bei einer großen Wohnung zu sagen, für weniger Geld bekomme ich eine kleinere Wohnung. Oft sind die kleineren Wohnungen ja heute teurer als nach einem langen Mietverhältnis die großen Wohnungen. Haben Sie da als Beigeordnete die Möglichkeit, diese Fluktuation herzustellen, zu ermöglichen? Oder sagen Sie auch, da sind uns auch als Stadt Düsseldorf einfach die Hände gebunden?
Also es sind einem ja nie die Hände nur gebunden und Herr Lange hat ja eben gesagt, Not macht erfinderisch und ich finde, dass auch wir unsere Mechanismen und Methoden anpassen müssen und da ist natürlich dieses Thema zum Beispiel Wohnraummanagement bei den Wohnungsämtern, das fängt so lang, also man wünschte sich, dass es schon viel viel mehr angenommen würde, aber wir versuchen natürlich auch durch dieses Wohnraummanagement Tauschpartnerschaften hinzubekommen, aber es geht natürlich auch einher, wie Herr Professor Weilburg eben sagte, mit dem Thema des Angebots. Wir haben zu wenig Leerstand, um gute Rochaden, gutes Management anzubieten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in neue Quartiere investiere, dann brauchen wir eben bei kompakten und gut konfigurierten Grundrissen, zum Beispiel auch Gemeinschaftseinrichtungen, weil eine neue Generation heranwächst, die durch Corona zum Beispiel gelernt hat, zu teilen. Also Arbeitsräume zum Beispiel oder Gästeräume oder Werkstatt oder Betreuungsräume. Also das sind zum Beispiel Angebote, die wir jetzt in neue Projekte auch hineinmoderieren und auch für wichtig finden. Und dann gibt es natürlich noch einen ganz wichtigen Punkt. Das wird in allen Großstädten so sein, dass wir Quartiersmanagement betreiben müssen. Und gerade über Quartiersmanagement kann man auch ganz gut mal dieses Thema von Teilen oder erstmal von Zimmer abgeben und weiterentwickeln, dann eben vielleicht auch ein bisschen professionalisieren. Also das ist tatsächlich ein Thema, dem wir uns widmen müssen. Und was dann auch über die Wohnungsämter nach und nach immer mehr nachgefragt wird.
Wenn Sie sagen, Frau Zuschke, Wohnung, Teilung oder zumindest ein Zimmer abgeben, da gibt es ja auch ganz kreative Projekte. Ich glaube, wir haben mal darüber berichtet, Studierende, die zum Beispiel dann in so einem großen Wohnhaus auch wohnen und Zeit dann verbringen oder Einkäufe auch erledigen, dann auch für Ältere. Das ist ja durchaus auch ein Ansatz. Herr Hölker, ein Hörer hat uns geschrieben und der sagt, nur knapper Wohnraum garantiert hohe Mieten. Warum sollten Vermieter und Vermietungsgesellschaften daran etwas ändern und auch die möglicherweise einen neuen Mietraum schaffen wollen. Ist das so, dass das am Ende natürlich gar nicht gewollt ist, dass mehr gebaut wird, weil dadurch die Mieten vielleicht sinken würden?
Die Motivation ist sicherlich bei einigen Vermietern da, dass jahrelang die Mieten in der Seitwärtsbewegung waren und in den letzten 10 Jahren Mietsteigerungen möglich waren. Aber das kann nachhaltig für die Gesellschaft nicht erfolgreich sein. Denn wir zahlen ja aus Steuermitteln nach Sozialgesetzbuch 2 Wohngeld und die Wohngeldanspruchsberechtigten bekommen hier im Grunde genommen vom Staat das Wohnen bezahlt. Und Wohngeld schafft aber keine neuen Wohnungen und nur neue Wohnungen entspannen. Den Markt und neue Wohnungen können entstehen, wie wir eben gehört haben, im Bestand, in umgewidmeten Gebäuden, aber eben auch dadurch, dass wirklich neu gebaut wird.
Heribert Fislake aus Frankfurt am Main ist am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Fislake.
Ich grüße Sie auch.
Erzählen Sie, was wollen Sie beitragen zum Thema?
Ja, ich habe haargenau aufs Jahr vor 40 Jahren in Göttingen über leerstehenden Wohnraum promoviert. Und der Hintergrund war damals der, dass es katastrophale Wohnungsnot für Studenten gab. Und das gibt's ja heute immer noch, dass Studenten kaum eine Wohnung finden. Und ich meine, Hintergrund oder der Grund meines Anrufs ist der, es klang schon mal an in Ihrer Sendung, dass es leerstehenden Wohnraum gibt. Ich rede jetzt nicht von leerstehenden Wohnraum ganz weit draußen, 100 Kilometer von der Großstadt entfernt, sondern innerhalb einer Großstadt. Also ich lebe hier in Frankfurt am Main und habe in meinem engsten Umfeld Situationen gesehen und noch erlebt, dem jahrelang Wohnungen leerstehen. Es gibt auch Fälle, da hat ein Ehepaar zwei Wohnungen nebeneinander. Und es gibt auch schon die berühmte Fall, dass die alte Dame als letzte überlebt. Das kenne ich ja auch. Die hat zwei Wohnungen.
Herr Fissler,
und mein anderer ist eigentlich der, das Augenmerk mal darauf aktuell zu legen. Die Gemeinden müssten doch eigentlich wissen, wie viel Wohnraum wirklich leer steht. Und warum?
Interessanterweise, Herr Fisslake, haben wir dazu ganz, ganz, ganz viele Mails und das gebe ich wirklich gerne auch in die Runde weiter. Herr Wahlberg, da geht es um die Frage, auch das, was Herr Fisslake gesagt hat. Gibt Zahlen, wie viel Prozent von Wohnungen in Ballungsräumen tatsächlich auch leer stehen? Viele entrüsten sich darüber, dass dieser Wohnraum leer steht, auch über Jahre leer steht. Und da ist dann die Frage, was können Kommunen tun? Könnten wir an Frau Zuschke dann auch noch mal die Frage richten. Aber Herr Wahlberg, fangen Sie vielleicht erstmal an.
Also zunächst mal, es gibt kein Leerstandskataster. Also da müssten Sie, Frau Zuschke, korrigieren Sie mich, aber sowas wird nicht geführt. Was geführt wird, ist zum Zensus wird gezählt und die letzte Zählung, die stattgefunden hat, war 2012. Daraus kommt diese Zahl, 1,7 Millionen Wohnungen in Deutschland, aber auch komplett ungleich verteilt. Und die letzte Zählung hat ja quasi letztes Jahr stattgefunden. Die neuen Zahlen liegen noch nicht vor, aber sie dürften eben in der Ecke drunter liegen. Das heißt, es gibt dieses Phänomen und da gibt es ja auch Instrumentarien, das müssen die Länder schaffen. Aber natürlich muss man da was tun, gar keine Frage, aber die Masse allein ist nicht ausreichend, um unser Gesamtthema zu lösen, weil sie meist eben...
Könnte es denn ein Baustein sein, Herr Wahlberg? Also zumindest ein kleiner Baustein sein?
Alles kann ein kleiner Baustein sein, nur man muss natürlich gucken, warum stehen die Wohnungen leer, sind die runtergekommen? Sie können ja meist nur was mit bewohnten Wohnungen machen, die runtergekommen sind, wenn das Landesrecht es zulässt. Aber das ist dann auch eher ein Thema für Frau Zuschke, aber von der Gesamtmenge her wird das nicht unser Problem lösen. Das muss man einfach sehen. Die Dimension ist eine völlig andere.
Frau Zuschke, welche Möglichkeiten haben Sie? Ein Hörer hat geschrieben und sagt, Besteuerung von leerstehendem Wohnraum, das brauchen wir. Welche Möglichkeiten haben Sie als Stadt?
Also zunächst haben wir erstmal Möglichkeiten. Es gibt ja das Wohnraumstärkungsgesetz, was seit Juli 22 in Kraft ist und was uns über die Länderermächtigung, Herr Professor Wahlberg hat das eben gesagt, in die Lage versetzt, auch einzugreifen. Aber nun muss man auch mal ganz ehrlich sagen, das ist keine leichte Geschichte, was zum Beispiel den Leerstand betrifft. Da haben wir zum einen Daten über unsere Stadtwerke, dass man irgendwann auch mal so mitkriegt, wann wird nicht mehr Strom gezapft etc. Da gehen wir der Sache nach. Oder wir kriegen aus der Nachbarschaft einen Hinweis, dann gehen wir auch der Sache nach. Und dann gehen wir eben tatsächlich dann auch in diese Wohnungen, wir beschäftigen uns damit, wir schauen, ob diese Leerstände existieren und dann können wir solche Fälle auch aufarbeiten und können sie dann, dann ist natürlich ein langes Verfahren, ne? Es ist ja ein Besitzstand und dann müssen wir natürlich auch alle Register ziehen, um zu schauen, kann man diese Wohnung wieder aktivieren? Es gelingt. Es sind aber nur Tröpfchen auf den heißen Stein oder wir haben zum Beispiel die Ermächtigung seit diesem Jahr, die Airbnb und sonstigen Vermietungsportale zu identifizieren.
Interessant, das ist auch eine, genau. Entschuldigung, dass ich kurz reingrätsche, aber das ist auch ein Hinweis, der immer wieder auch kommt. Genau. Stichwort Airbnb, müsste man da nicht wesentlich stärker auch gegen vorgehen? Berlin und so, gerade natürlich solche attraktiven, in Anführungszeichen sehr attraktiven Städte, Hamburg, Berlin, München, da ist das natürlich ein riesengroßes Problem.
Genau, und da gibt's jetzt auch tatsächlich die gesetzliche Grundlage und wir haben auch in relativ kurzer Zeit auch bei diesen Portalen einiges identifiziert. Da gibt's dann noch die Zwischenlösung, dass man an Studierende vermieten kann. Das sind dann die berühmten 90-Tage-Regelungen. Aber wir haben dort auch, 300, 400 im Jahr Wohnungen zurückgewonnen. Also diese Dinge schöpfen wir aus. Das ist mit sehr viel Aufwand in der Behörde verbunden, weil man eben der Sache nachgehen muss, weil man den Fall aufarbeitet muss, weil man die Miete ausfindig machen muss. Egal, aber wir machen das und wir laufen auch jetzt auf der Grundlage dieser gesetzlichen Regelungen an. Und was wir identifiziert haben, sind aber im Moment, und das verstärkt das, was Herr Professor Wahlberg gesagt haben. Wir sind ungefähr bei 2%, die wir hochrechnen können aus diesen Wohnungen, die wir ermittelt haben an Leerstand. Und das ist natürlich viel zu wenig, um da dieses Fluktuieren auszulösen. Das reicht noch nicht. Aber wie gesagt, wir haben ja auch erst mal angefangen mit diesen Punkten. Und ich denke, in dem Riesenportfolio, ich meine, es gibt ja viele Konferenzen, die sich jetzt auch mit diesem Thema Wohnungen beschäftigen. Es sind ja, glaube ich, letztens erst über 190 Maßnahmen identifiziert worden, die alle ineinandergreifend auch gemacht werden müssen, damit wir vorankommen. Das ist ja nicht nur ein Strang, sondern es sind ja ganz viele. Also wir machen das.
Okay, nun sagen Sie, wir sind dabei. Das, was wir von Herrn Wieslake gehört haben, er hat vor 40 Jahren dazu promoviert, weil es im Bereich der Studierenden dann entsprechenden schwierigen Wohnungsmarkt auch gegeben hat. Also es ist ja schon ein Thema, das uns wirklich auch seit Jahrzehnten beschäftigt. Herr Wieslake, erstmal herzlichen Dank nach Frankfurt und wir gehen weiter nach Brauneberg zu Jakob Zankel. Herr Zankel, ich grüße Sie. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Entschuldigung. Was ich weiß, ist, Sie sind Architekt. Das habe ich zumindest hier auf dem Display stehen. Erzählen Sie, was kann aus Ihrer Sicht, wo können Ansätze, Lösungen sein?
Also ich habe Architektur studiert, habe aber den großen Teil meines Berufslebens als sogenannter Projektsteurer, sprich fachlicher Bauherrenvertreter verbracht.
Ah, okay.
Bauherren, die selber keine eigene Bauexpertise im Hause haben oder persönlich haben.
Ja.
Und ich habe jetzt die ganze Zeit also irgendwie gehört, ja, wir haben diese Vorschrift, wir haben jene Vorschrift, nach der wir vorgehen. Ich sehe die Lösung eigentlich eher beim Thema weniger Vorschriften. Man hat also in den letzten Jahrzehnten die Landesbauordnungen aus politischen Gründen aufgebläht mit allen möglichen Vorschriften, fort von der reinen Sicherheit am Bau, im Bau, im Gebäude, Brandschutz etc. hin zu politischen Wünschen und Vorstellungen. Die Ministerialbürokratie hat dann noch ihr eigenes zugetan, zum Teil Standards nach oben zu ziehen. Als ich also in den Beruf eingestiegen bin, war es nicht Standard, ein Bad oder eine Toilette allseitig raumhoch zu fließen. Das ist ein kleiner Baustein, aber es ist jetzt einer. Wir haben einen Wust an die Normen, die zum Teil allgemeinverbindlich erklärt werden oder meist allgemeinverbindlich erklärt werden, nach denen sie dann bauen müssen, sonst machen sie sich regresspflichtig. Da stehen die Zahlen irgendwo zwischen 6.000 und 20.000, so genau weiß das keiner. Und letzter Punkt, innerstädtische Brachen. Ich weiß es von Wuppertal, ich weiß es von Hannover, ich weiß es von Berlin. Es gibt innerstädtische Brachen, ehemalige Kasernengelände, ehemalige Industriegelände und so weiter, wo die öffentliche Hand sich nicht dran traut, die zu entwickeln aufgrund der Altlastenproblematik. Man versucht dann einem Investor die Altlastenproblematik überzuhelfen, weil man es selber nicht sanieren möchte.
Herr Zankel.
Und geht da doch lieber an den Rand. Und das war's.
Danke. Ja, danke. Ich habe deswegen ein bisschen gerade auf die Uhr geschaut, weil wir natürlich auch Antworten auch noch jetzt hier aus der Runde auch da finden wollen. Frau Zuschke, Verordnungen aufgebläht. Ich sag mal, so eine Baugenehmigung dauert gerne mal ein Jahr, anderthalb Jahre, bis dann überhaupt mal irgendwann der Hinweis kommt, Sie dürfen bauen oder Sie dürfen nicht bauen. Das gilt teilweise sogar für den Dachausbau so. Ist das ein riesengroßes Problem, dass wir endlich anfangen müssen, Verordnungen abzubauen, die aufgebläht wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
Also ich würde mich sehr über mehr Pragmatismus und vor allem auch über Experimentierklauseln freuen. Aber dann müssten wir uns auch darüber im Klaren sein, dass wir Ermessensspielräume ausfüllen dürfen und dass wir das Thema der Klage und der Stilllegung von Bauten, die wir dann aus dem Ermessen heraus genehmigt haben, dass das dann eben auch mitläuft. Also nur mit einer Liberalisierung kann man es nicht hinkriegen, sondern wir brauchen tatsächlich das ganze System, was dann etwas robuster und grobmaschiger wird und dann geht das auch.
Stichwort Schnelligkeit bei Baugenehmigungen, Digitalisierung eventuell, also ist da noch Luft nach oben, deutlich Luft nach oben?
Es ist deutlich Luft nach oben,
okay.
Deutlich Luft nach oben. Also wie gesagt, wechselseitig zwischen den Büros und uns Digitalisierung vorantreiben, damit zumindest die Beschaffung von Stellungnahmen und Unterlagen schneller geht, damit man auf Statiken zurückgreifen kann, gerade beim Umbau. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir vorantreiben müssen. Aber wir müssen auch noch eins machen. Wir müssen mehr miteinander kommunizieren, dass wir nicht aus unseren Silos heraus Recht haben wollen beim Genehmigen, sondern wir müssen interaktiver werden wieder. eben dann auch aus einem anderen Rechtsverständnis heraus, um zu schauen, wo sind denn die Fallen, wenn ich einen Bauantrag stelle, wo sind die Fallen, wenn ich eine Genehmigung begehre, an welcher Stelle geht es eben wirklich nicht, weil eben wurde schon gesagt, Sicherheit oder unabdingbare Belange nicht abgewogen werden können und so weiter und so fort. Also da ist auch noch eine ganze Menge professionelle Kommunikation erforderlich, um da schneller zu werden.
Herr Wallberg, zweites Stichwort, Standards sind nach oben verschoben worden. Die Normen werden da angesprochen und. Ist das auch ein Problem, auch ein Hemmnis, dass zu viele Standards eingehalten werden müssen heutzutage, wenn gebaut wird?
Das ist eins unserer Hauptprobleme. Also das Aufschaukeln der Qualitäten in den letzten 20 Jahren, das sind so also aus verschiedenen Faktoren. Das eine ist auch ein sozusagen ein Standard erwarten des Nutzers der Kollege brachte das eben mit den Fliesen, das ist auch ein Thema natürlich, oder Elektroausstattung und so weiter, also etwas, wo man denkt, das muss jetzt sein, ohne das kann ich nicht wohnen, Schallschutz ist nicht mehr, ich höre den Nachbarn nicht mehr, sondern ich höre gar nichts mehr und mit konsequenten Auswirkungen auf Konstruktion, all diese Themen. Das andere ist auch Standard, dem Wohnungsbau wird immer mehr übergestülpt oder wurde übergestülpt. Das Thema Klimaschutz, und ich will das jetzt nicht kleinreden oder wie auch immer, hat erhebliche Auswirkungen auf den Wohnungsbau und zwar bereits gehabt. 8-mal wurde das Energieeinsparordnungsrecht novelliert in den letzten 20 Jahren, 4-mal mit unmittelbaren Kostenauswirkungen, 4-mal mit mittelbaren Kostenauswirkungen. Und jetzt sind wir schon länger an einem Punkt, wo das eine, sagen wir mal, Auswirkung möglicherweise auf positive Klimaschutzergebnisse hat, aber vom Mieter letztlich am Ende gezahlt werden muss. Und daraus ein Gestrich gezogen bedeutet, wir haben mittlerweile leisten uns einen Standard, den wir faktisch uns eben nicht mehr leisten können. Und deswegen müssen wir den zurechtrütteln. Und wir brauchen noch nicht mal sozusagen ein Substandard zu definieren. Also sagen wir halten das alles nicht mehr ein, sondern es reicht, wenn wir uns an den Mindeststandard dessen, was möglich ist, orientieren. Da gibt es wunderbare Beispiele. Ich kann nur sagen, Florian Naglers B&O-Projekt in Bad Aibling, 3 Musterhäuser dort gebaut. Einfachste Art, Versuch, Technikvermeidung, keine Lüftungsanlagen. Und diese Gebäude sind in nichts unterhalb dessen, was hätte gebaut werden müssen, gebaut. Sie sind nur einem anderen Standard, als wir das gewohnt sind. Und darüber müssen wir sprechen. Das Ganze heißt Gebäudetyp E, ist eine Initiative aus Bayern, aus der dortigen Architektenschaft. Und das müssen wir massiv diskutieren, sonst kommen wir nicht weiter.
Und ich glaube, auch von der Bauministerin ist ja auch die Idee gekommen, zu schauen, kann man möglicherweise schneller modular bauen? Vielleicht nach den Nachrichten ein Ansatz, den wir aufgreifen können und wollen. Wachsendes Problem ohne Lösung? Fragezeichen. Die Wohnraumknappheit in den Ballungsräumen bis 12:30. Thema in der Sendung Agenda 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Agenda.
Die Wohnraumknappheit in den Ballungsräumen. Unser Thema noch bis 11:30 in unserer Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Ein wachsendes Problem, für das es absehbar keine Lösung gibt? Fragezeichen. Rufen Sie gerne an. Schildern Sie uns Ihre Erfahrung, gerne auch Lösungswege, die Ansätze, die Sie erkennen, die Sie sehen. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Cornelia Zuschke ist weiterhin bei uns, Beigeordnete für Planen, Bauen und Liegenschaften in Düsseldorf, und sie ist auch Vorsitzende des Bau- und Verkehrsausschusses beim Deutschen Städtetag. Michael Hölker, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Baustofffachhandel. Er ist auch Koordinator des Verbändebündnis Wohnungsbau, und Professor Dietmar Wallberg, der Geschäftsführer des Wohnungsbauinstituts des Landes Schleswig-Holstein, ARGE. Nun haben wir, Herr Hölker, vor den Nachrichten schon darüber gesprochen, über DIN-Normen, über Standards, die eingehalten werden müssen, eingehalten werden. Und deswegen auch die Frage nochmal an Sie. Wie kann schneller Wohnraum geschaffen werden? Was ist Ihre Sicht? Modular zu bauen, wie es auch Frau Geiwitz als Bauministerin vorgeschlagen hat? Mehr industriell vorproduziert?
Da kommt der Benchmark sehr häufig aus der Automobilindustrie, und ich glaube, das passt beim Bauen nicht, weil wir zu unterschiedliche Voraussetzungen haben, gerade wenn wir die Grundstücksangebote in den Ballungsräumen sehen. Das ist ein Weg ohne Zweifel. Das ist ein Weg, wir haben ihn in der letzten Studie ermitteln lassen, vielleicht von heute 5% auf 10% zu kommen. Aber das ist nicht die Lösung für die Summe der fehlenden Wohnungen. Und beim Bau muss man einfach eins festhalten oder bei der Wohnung, Immobilie ist immobil. Das heißt, es muss das Gebäude ja dann, wenn es irgendwo industriell gefertigt wird und man gewisse Vorteile in der Serienfertigung hat oder vielleicht auch witterungsunabhängig produziert, dann die Raumzellen transportieren. Und die Erfahrung ist, man spart Zeiten auf der Baustelle, aber man braucht mehr Zeit in der Vorplanung. Die Projekte werden in der Regel nicht günstiger, sondern sind eher teurer, weil die Logistik und die Fracht dann eben auch viel Geld kosten.
Okay, fertig. Häuser sieht man, dass es funktioniert, aber das ist natürlich, wenn man jetzt an größere Mehrfamilienhäuser denkt, das ist natürlich nochmal auch eine andere Dimension auch, auch des Transportes. Herr Wallberg, wenn wir darüber reden, dass investiert werden muss in Wohnungsbau, dann sind es vielerorts ja auch private Investoren, die das machen. Macht das heute aus Investorensicht überhaupt noch Sinn, wenn man sich die Bauzinsen anschaut, wenn man sich die gestiegenen Kosten anschaut, wenn man sieht, ich habe es im eigenen Umfeld erlebt, da muss dann ein Investor am Ende 15 Euro und mehr nehmen, damit sich das überhaupt für ihn rechnet und dann müssen auch die passenden Mieter her. Lohnt sich das heute noch aus Investorensicht?
Naja, 15 Euro, die Zeit haben wir schon hinter uns. Also wir liegen jetzt mittlerweile bei den durchschnittlichen Kosten, die wir in deutschen Geschosswohnungsbau in den Städten erleben, eben bei irgendwas um 20 Euro. Also unsere Förderbank rechnet 17,50 Euro sehr, sehr konservativ, aber das bedeutet, dass man in den ersten Jahren auch ein Minus macht. Also das kann sich nicht jeder leisten. Also 20 Euro ist eher realistisch.
Aber dann ist ja für eine Familie eine 80 Quadratmeter Wohnung, ich sag jetzt mal, mit normalem Einkommen im Prinzip nicht bezahlbar.
Nein, natürlich. Und das ist genau das Problem. Und das hat ja nicht nur, also das Kernthema ist, eine Wohnung ist ein Wirtschafts- und ein Sozialgut. Sozialgut, weil es eben Heimat und Stabilität, Sicherheit, also all das bietet, was eine Wohnung bieten muss. Und Wirtschaftsgut heißt, derjenige, der eine Wohnung hat und vermietet, hat nur eine einzige Einnahmequelle und das ist die Miete. Aus der Miete muss er sich selbst finanzieren, muss die Instandhaltung finanzieren und muss den langfristigen Betrieb finanzieren. Und das gilt eben für jeden. Sie sagten gerade Private, richtig, aber das gilt auch für eine Genossenschaft und für ein kommunales Wohnungsunternehmen. Und unterm Strich stehen die alle vor dem Problem, dass sie eben irgendwo bei 20 Euro landen und sich dann die Frage stellen müssen, erstens, gibt es die Menschen überhaupt noch, die sich das leisten können? Die Antwort ist einfach, nein, gibt es nicht. Und die zweite ist, darf ich das überhaupt tun, aus meinem Selbstverständnis her? Und das beantworten die meisten und das ist das Fatale, wenn ich mir die Genossenschaften, die kommunalen Moment angucken, die sagen, über 60% der Projekte, die jetzt mal so gedacht waren für die nächsten Jahre, werden erstmal eingestampft und werden nicht realisiert vor diesem Hintergrund. Und das ist ein Problem, was sozusagen richtig auf uns zurollt.
Frau Zuschke, Bauanträge, ist die Zahl deutlich auch bei Ihnen gestiegen? Weil egal ob Genossenschaften oder private Investoren, weil einfach zu wenige sagen, okay, wir wollen neu bauen?
Gestiegen, im Gegenteil.
Gestiegen.
Sie sind zurückgegangen, die Bauanträge sind zurückgegangen.
Genau, das meinte ich. Zurückgegangen, genau.
Die Baukosten sind gestiegen und die Bauanträge sind zurückgegangen. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Professor Wallberg eben gesagt hat und der Herr Höcker. Wir müssen natürlich bei den Entstehungskosten, Gestehungskosten im Wohnungsbau auch immer wieder auf die Bodenpreise schauen. Was mich so ein bisschen umtreibt, ist immer, wir schauen auf das Bauen, was teurer wird, auf die Planungszyklen, alles richtig. Aber wir haben in den letzten Jahren leider eben auch eine Bodenpreissteigerung gehabt wie nie zuvor. Und das ist eben auch wirklich einer der Gründe, warum das so wahnsinnig teuer ist, den Boden zu aktivieren. Aber ganz kurz zu den Baugenehmigungen. Ja, sie sind zurückgegangen. Es gibt tatsächlich auch noch ein paar Unternehmen bei den Bestandshaltern und Genossenschaften und Gemeinwohlorientierten, die jetzt bauen, die auch dabei bleiben, die antizyklisch unterwegs sind. Und das hat aber auch was mit der Förderung im sozialen Wohnungsbau zu tun. Wir haben ja eine gute Förderlandschaft in NRW und gerade dieses wirklich Geldwert reinfördern in jede Wohnung, das hilft im Moment noch, diese Projekte, die eben nicht mit einer Riesenrendite und die auf Langfristigkeit darüber hinaus konzipiert sind, auch noch, dass sie noch realisiert werden. Und Ich glaube, das ist auch so ein Ansatz, den wir sehr massiv weiterverfolgen müssen.
Herr Wallberg, all die Überlegungen, die es jetzt bei der Bundesregierung gibt, was den Klimaschutz betrifft, welche Maßnahmen dafür ergriffen werden müssen, bis hin zur Photovoltaikanlage, die in einigen Ländern ja jetzt schon aufs Dach muss bei Neubauten, in anderen Ländern wird es in absehbarer Zeit der Fall sein. Wird das noch einmal auch ein Hemmnis sein aus Ihrer Sicht oder ist da die Bereitschaft und die Erkenntnis da, wir müssen was in den Klimaschutz investieren und was dafür tun?
Ich glaube, die Bereitschaft und die Erkenntnis, dass wir in den Klimaschutz investieren müssen, die ist doch bei allen gereift. Da gibt es auch kein Erkenntnisdefizit. Es gibt nur schlichtweg ein Finanzierungsdefizit. Was Frau Zusch gesagt hat, ist ja völlig richtig. Die soziale Wohnraumförderung kriegt ja auch zunehmend eine deutlich höhere Bedeutung, eben um aus den 20 Euro dann eben die 8 Euro oder die 7 Euro zu machen, die sich eben ein Normalverdiener überhaupt noch leisten kann. Und deswegen müssen wir sie auch attraktiv halten. Nordrhein-Westfalen, Bayern, Schleswig-Holstein und Hamburg sind die vier Länder, die das jahrzehntelang betrieben haben, die immer noch auf hohem Niveau fördern. Aber auch da ist, und da übrigens kommen ja nicht nur die Gemeinwohlorientierten, sondern es kommen eben auch die Privaten, zum Beispiel die Bauträger, die vom Bauen leben, jetzt zunehmend und gehen in die soziale Wohnraumförderung, weil mit einem hohen Zuschuss und einem hohen zinslosen Kapitalersatz ist natürlich dann auch das Bauen mit sozialer Wohnraumförderung die einzige Möglichkeit, überhaupt noch Wohnungen zu platzieren. So, ja. Und das, was Sie jetzt sagen, kommt alles noch obendrauf. Und das heißt unterm Strich mehr Finanzierungsbedarf. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein.
Wir haben zwei Hörer, die schon einen Moment in der Leitung sind und warten. Herr Jena, erstmal aus Frankfurt am Main. Herr Jena, guten Morgen.
Ja, guten Morgen alle. Ich sehe ein riesiges Potenzial für den Wohnungsneubau und für den Klimaschutz und für die Mietpreise und die Preise für Eigentumswohnungen und oder Wohneigentum darin, dass die Bundesländer endlich die 1939 verordnete Stellplatzpflicht beim Wohnbau aus ihren Bauordnungen streichen, wie das Hamburg und Berlin schon gemacht haben. Die Stellplatzpflicht muss stattdessen an die An- oder Ummeldung eines Autos gekoppelt werden. Da sind riesige Flächen, gerade in den Innenstädten, die wir uns heute mit den Autos teilen müssen. Dafür gibt es keinen Grund.
Ja, danke für den Ansatz. Herr Hölker, ich gebe es erstmal auch an Sie weiter. Ist das ein Impuls für den Wohnungsbau, zu sagen, komm, wir verzichten auf diese Stellplatzpflicht?
Richtiger Impuls, richtige Feststellung. Und man muss sehen, wie diese Geschichte funktioniert. Sie können ja als Bauherr die Stellplätze ablösen und dann sind das natürlich Einnahmen für die Kommunen. Das heißt, der wird gar nicht gebaut, der Stellplatz. Aber die Kommune erhält eben eine Einnahme. Und letztlich ist, wenn ein privater Investor, Projektentwickler dann diese Stellplätze ablöst, doch Geld geflossen und das wirkt baukostenerhöhend.
Herr Jena, dann danke ich Ihnen erstmal herzlich und wir gehen weiter zu Metin Aydin. Herr Aydin, ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag. Haben Sie einen Ideenvorschlag?
Ja, ich hätte einen Vorschlag aus der reellen Praxis, was relativ rasch funktionieren könnte, theoretisch, vielleicht auch praktisch. Wenn man sich heute überlegt, wie die Kultur in Summe aussieht mit Digitalisierung, mit dem Wandel der neuen Arbeitswelten, worauf möchte ich hinaus? Es gibt zurzeit zehntausende Quadratmetern freie Büroflächen aufgrund von Homeoffice, aufgrund von digitalen Arbeitsmodellen. Könnte man nicht da, wo es möglich ist und wo es sinnvoll ist, neue Wohnräume schaffen, aufgrund von Nutzungsänderungen, mach aus einem Büro eine Wohnung, eben sprach der Herr auch von circa 20 Euro je Quadratmeter. Das sind inzwischen keine Wohnflächenpreise mehr, sondern nahezu Büroflächenpreise. Also auch für die Investoren mit relativ kurzen Möglichkeiten der Legislativen, die auch die Nutzungsänderung rasch durchkriegen könnten oder ändern könnten. Das wäre vielleicht eine Idee, was zurzeit, glaube ich, noch nicht diskutiert wurde.
Herr Aydin, und was interessant ist, dazu gibt es mehrere Mails, auch die wir bekommen haben, wo es darum geht, um die Umwandlung von gewerblichen Flächen auch in Wohnraum. Ich gebe das mal, Herr Wallberg, erstmal an Sie weiter. Ist das ein gangbarer Weg oder ein schwieriger Weg?
Also erstens, wir haben dazu eine Studie gemacht, weil wir sehen da ein Potenzial. Wir sehen ein Potenzial von 1,8, 1,9 Millionen Wohnungen, die durch Umnutzung entstehen könnten. Vor all dem Hintergrund, den Herr Aydin da eben auch genannt hat.
Also oft ja auch in Ballungsräumen, weil natürlich die großen Bürogebäude ja tatsächlich, wenn man so an Frankfurt, Düsseldorf, wie auch immer Köln oder so denkt, gerade ja auch in den größeren Städten auch sind. Ne?
Ja, auch da. Wir sehen vor allen Dingen den spannenden Beitrag zur Wiederbelebung von Innenstädten. Nicht? Also da, wo Gewerbeimmobilien in der Innenstadt sind, leer stehen, könnte eine Rückkehr von Menschen in die Innenstädte, Rückkehr von Kaufkraft dazu beitragen, die Innenstädte eben wieder zu dem zu machen, was sie mal waren, zu Zentren. Das wäre toll. Und dieses Potenzial gibt es. Übrigens, das findet auch statt. Das findet überall statt, im Moment noch so tröpfchenweise. Und das sollte man forcieren. Wir wissen, dass es Städte gibt, die das sehr aktiv vorantreiben. Ich weiß es von Frankfurt. Die haben eine eigene Abteilung, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Das hat dann auch mit Baurecht zu tun, ist an der Stelle Wohnen möglich und so weiter. Also wir finden, das müsste stärker angegangen werden und dazu braucht man Geld, da braucht man den Willen, da muss man auch mal anfangen zu gucken, was steht eigentlich leer, weil auch das wurde nie gezählt, wirklich Leerstand in Büro- und Gewerbeflächen und weil Sie die Bürotürme ansprechen, man kann es ja auch mischen. Also Wohnen und Verwaltung passt gut zusammen, weil das beides nicht störende Nutzungen sind. Aber das ist auch etwas, was so über die Das kann über die nächsten Jahrzehnte wachsen und ist nichts Kurzfristiges. Das muss unbedingt bewegt werden, auf jeden Fall.
Herr Aydin, erstmal herzlichen Dank auch für diese Idee. Frau Zuschke, das, was von Hörerinnen und Hörerseite auch kommt, auch die Bauministerin hat es angesprochen, die Städte, Häuser müssen, sollen in die Höhe wachsen. Da ist, glaube ich, Frau Geiwitz spricht gar von 3 bis 4 Geschosse, die möglicherweise auch da noch oben drauf gebaut werden. Auch eine Idee, die von Hörern kommt. Eine gute Idee, eine machbare Idee, eine schnell machbare Idee?
Ja, ob sie schnell machbar ist, das hängt dann immer vom jeweiligen Ort ab. Also wir haben in Düsseldorf das auch erkannt, dass das Thema in die Höhe wachsen legitim ist, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass man dadurch nicht mehr Fläche versiegeln muss, sondern im Gegenteil vielleicht auch noch, gerade wenn es Transformationsflächen sind, auch noch Fläche zurückgeben kann an den öffentlichen Raum, der ja auch ganz wichtig ist in dichten Städten. Aber es ist natürlich auch eine Frage von Geld und Höhe macht erst ab einer bestimmten Höhe auch Sinn im Hinblick auf die Baukosten. Und es muss natürlich so sein, dass wenn an einer Stelle in die Höhe gewachsen wird, dass die Umgebung keinen Schaden davon trägt, also von den Fallwinden angefangen bis zur Verschattung aufgehört. Und wie gesagt, zum Thema gemischte Immobilien, das fänden wir wunderbar, wir Stadtplanerinnen und Architektinnen. Aber es ist in den Portfolien auch der Bestandshalter noch nicht ganz so verbreitet, sich mit gemischten Immobilien zu beschäftigen. Weil das natürlich
gemischte Immobilie heißt?
Das heißt, wie eben gesagt worden ist, Verwaltung auf der einen Seite, vielleicht an der Seite, wo der Schall kommt und an der anderen Seite, wo die ruhige Seite ist, dann Wohnen zu machen. Ich brauche unterschiedliche Erschließungskerne und das ist für die Betreiber auch nicht ganz so einfach. Aber wir fänden es sehr, sehr gut.
Aber rechtlich, für die Umnutzung. Aber rechtlich machbar, Frau Zuschke, dass man sagt, okay, Büro, Hochhaus und das Unternehmen merkt, okay, die oberen 3 Etagen brauchen wir nicht mehr, zu sagen, da schaffen wir Wohnraum. Also das wäre rechtlich, wäre das durchaus machbar.
Rechtlich ist das absolut machbar. Wir sind sogar im Moment gerade in verschiedenen Planrechts- und Baugenehmigungsverfahren für solche Immobilien. Aber ich glaube, es ist einfach noch so ein bisschen die Schwierigkeit, wie organisiere ich so einen Baukörper? Wie organisiere ich zum Beispiel, die fahren eben nicht mit den gleichen Fahrstühlen, die brauchen dann unterschiedliche Erschließungskerne. Okay. Und wie gehe ich zum Beispiel auch mit dem Thema um, dass eine Wohnung also ganz gerne auch eine Terrasse oder einen Wintergarten hätte? Also diese gemischten Immobilien, die sind machbar. Es gibt super gute Beispiele, aber sie sind eben auch nicht ganz einfach durchsetzbar. Und das Aufstocken ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Aber es tut mir leid, wenn ich immer so ein bisschen Wasser in den Wein tröpfeln muss. Aber da muss man sich eben auch die Statik anschauen und gerade so die Gebäude aus den 50er, 60er Jahren. Das ist die Frage, können die das? Muss man die ertüchtigen? Wie ist das dann mit Aufzügen? Auf jeden Fall ist das auch ein Ansatz und den müssen wir auch vorantreiben und müssen da vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudiger und pragmatischer werden.
Herr Hülker, Aufstocken aus Ihrer Sicht, vielleicht kurz noch gefragt, leicht umsetzbar dann doch am Ende, wenn die Statik zum Beispiel stimmt?
Ich würde sagen, ja, eine gute Lösung. Wir haben dazu auch Kostenauswertungen machen lassen. Es ist auch eine relativ kostengünstige Lösung. Es macht sehr viel Sinn, wenn solche Dinge mit einem Umzugsmanagement verbunden sind und in der Zeit, wo ein Gebäude angefasst wird, dann eben auch das Gebäude freigezogen werden kann. Und dann kommt das sehr häufig in Frage.
Das ist natürlich nicht ganz einfach, ne?
Für kommunale Wohnungsunternehmen.
Ah, okay.
Ich kenne das aus Göttingen. Da gibt es wirklich tolle Beispiele in der Innenstadt, wo ein neues Gebäude gebaut wurde und dann für das Umzugsmanagement genutzt wurde und dann systematisch die drumherum liegenden Gebäude mit 2, 3 Geschossen aufgestockt wurden. Und die Leute können in ihrem Quartier bleiben. Sie können in dem gewohnten Umfeld bleiben und es findet in der Regel nicht mehr Versiegelung statt. Wobei ich zu dem Thema Verdichtung vielleicht anmerken möchte, wir sind in Deutschland nicht sehr verdichtet. Wenn wir das vergleichen mit anderen Städten, Berlin, Hamburg, mit Paris oder so, dann sind wir auf einem Sechstel der Verdichtung, die zum Teil in anderen Ballungsräumen üblich ist in Europa.
Merit Silbach aus Frankfurt am Main ist am Telefon. Frau Silbach, ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Erzählen Sie.
Ja, genau. Ich rufe aus Frankfurt an und ich habe in der E-Mail schon geschrieben, mein Mann und ich sind auf Wohnungssuche nach einer etwas größeren Wohnung für unsere Familie und das ist, gestaltet sich als sehr schwierig. Und gleichzeitig erlebe ich hier auf diversen Spaziergängen in doch sehr attraktiven Wohnvierteln, die auch innenstadtnah sind, extrem viel Leerstand. Und ich frage mich schon, warum da nicht politisch auch eingegriffen werden kann, dass Investoren Wohnungen als sozusagen Anlage benutzen oder nicht zur Vermietung freigeben. Und überall Wohnungen gesucht werden, aber gleichzeitig ist ein großer Leerstand herrscht.
Nun haben wir davon von Zuschke gehört, man kann was machen als Kommune, aber es ist anscheinend ein sehr, sehr langwieriges Verfahren auch. Haben Sie eine Idee, eine Möglichkeit, einen Ansatz, wo Sie sagen, in die Richtung müsste etwas getan werden? Sind Sie noch da, Frau Silbach?
Ich bin noch da, können Sie mich hören?
Ja, jetzt kann ich Sie wieder hören. Ja, genau. Okay. Haben Sie eine Idee, noch einen Ansatz, wo Sie sagen, da könnte man doch mal den Weg, könnte man gehen?
Also ich denke, Berlin hat da ja eigentlich ein ganz schönes Beispiel gezeigt mit der Frage der Enteignung, wo ja auch die Wohnungen, wo sich ja, ich glaube, mehr als 90% der Berliner dafür ausgesprochen haben, dass auch Wohnungen wieder enteignet werden. Das bedeutet ja nicht, dass die Besitzer nicht dafür bezahlt würden, auch teuer von der Stadt. Und ich glaube, ich finde, da könnte man ja vielleicht doch irgendwie möglicherweise auch eingreifen und sagen, wenn Wohnungen einen gewissen Zeitraum leer stehen, dann gehören sie einfach nicht mehr den Eigentümern, sondern werden von den Kommunen oder vom Staat wieder zurückgenommen.
Vielleicht, Frau Zuschke, ganz kurz dazu, hätten Sie die Möglichkeit, die rechtliche Möglichkeit zu sagen, dann sind wir am Ende in der Lage auch zu enteignen?
Nein, also die Enteignung ist mit dem Wohnraumschutz oder mit der Wohnraumschutzsatzung nicht verbunden, aber tatsächlich, wir können Leerständen nachgehen, wir können hohe Strafen verhängen und wir haben tatsächlich auch mit dieser entsprechenden Satzung auch Wohnungen an den Markt zurückbekommen. Also das geht und deswegen mit den entdeckten Leerständen mal ans Wohnungsamt in Frankfurt sich melden und mal nachfragen, welche rechtlichen Instrumente dort existieren. Also wir gehen diesen Sachen nach.
Frau Silbach, herzlichen Dank für den Anruf aus Frankfurt. Ich möchte gerne die letzten 5 Minuten möchte ich gerne nutzen, um der Frage unserer Sendung nachzugehen. Wachsendes Problem ohne Lösung. Vielleicht, Herr Wahlberg, fangen wir erstmal mit Ihnen an. Wir haben hier gelernt, seit Jahrzehnten ein Problem, zumindest in den Ballungsräumen. Wir haben gelernt, es gibt viele Ansätze, Stellschrauben, an denen man möglicherweise drehen kann. Aber müssen wir am Ende sagen, wir werden in absehbarer Zeit keine Lösung finden?
Also die Sendung jetzt zeigt ja, dass es durchaus unterschiedliche, ein weites Feld an Lösungsansätzen gibt. Das gibt es. Kein einziges davon ist als einzelne Lösung geeignet.
Also es gibt keine Patentlösung.
Es gibt keine Patentlösung. Weder das serielle Bauen noch all diese Themen sind eine Patentlösung. Aber wir müssen alles gleichzeitig tun. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir erheblich viel mehr Geld noch in die Hand nehmen müssen, um das Thema sozusagen auch langfristig zu lösen und auch eben das drohende Problem im Moment, dass eben der Wohnungsbau so stark schrumpft, dass eben damit die Arbeitsplätze verloren gehen und langfristig wir überhaupt gar nicht mehr Wohnungen bauen können, die wir bräuchten, zu lösen. Das müssen wir gleichzeitig tun.
Aber
das sind alle gefragt.
Aber sehen Sie erstens den politischen Willen? Und selbst wenn der da wäre und wenn auch Geld da wäre, sehen Sie überhaupt angesichts von Fachkräftemangel, Lieferengpässen und so weiter, sehen Sie da überhaupt einen Lösungsansatz in den kommenden Jahren? Oder müssen wir einfach da auch eingestehen, wir werden weiterhin viel, viel zu wenig Wohnungen bauen, auch in den kommenden Jahren?
Ja, aber Sie fragen jetzt wieder nach Dingen, für die es Lösungen geben muss. Lieferengpässe erstens gibt es nicht, also jedenfalls nicht im normalen Material. Die sind vorbei, das war mal so, in der Technik vielleicht noch in Teilen, aber auch gehen wir davon aus, dass sich das auch lösen lässt. Und Platzknappheit bedeutet, wir brauchen endlich eine gelenkte Arbeitsmigration. Richtig, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir sind und wollen ein Zuwanderungsland sein. Wir brauchen die Menschen zum Ausgleich der jetzt verschwindenden 6 Millionen, aus dem Arbeitsleben verschwindenden 6 Millionen Menschen der Boomer-Generation bis 2035. Brauchen wir einen Ausgleich, das sind gut 300, 330.000 Menschen pro Jahr. Und für die brauchen wir Wohnungen, also nicht, das sind durchaus Lösungen. Es muss in eine Gesamtstrategie übergeleitet werden. Das brauchen wir.
Herr Hölker, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, aber die Frage geht natürlich an Sie. Ein wachsendes Problem ohne Lösung oder sehen Sie absehbar Lösungen?
Nein, wir sehen Lösungen, sonst würden wir nicht versuchen, auch der Politik mit den Daten und Fakten Wege aufzuzeigen. Ich glaube, wir sollten aufhören, im asymptotischen Bereich zu optimieren. Wir müssen Standards hinterfragen. Und dann haben wir sehr gute Möglichkeiten, auch mit den vorhandenen Förderungen. Schleswig-Holstein hat auch da exemplarisch gezeigt, wie das geht, dass Investoren, private Investoren in den sozialen Wohnungsbau gehen und dort Projekte realisieren.
Frau Zuschke, die Frage auch an Sie. Gibt es Lösungen, wird es zeitnahe Lösungen geben, die auch die Menschen spüren? Das ist ja das Entscheidende. Also, dass wir merken, es wird eine Entlastung auf dem Wohnungsmarkt geben oder wird sich das noch weiter zuspitzen aus Ihrer Sicht?
Es ist zugespitzt und wir sind mitten im Lösen. Und ich glaube, wir müssen eher als Gesellschaft dafür sorgen, dass wir alle gut informiert sind, um über das Lösen auch zu sprechen, anstatt nur die Verzweiflung zu spielen. Und ich denke auch, wir haben eben noch mal deutlich gemacht, wir brauchen experimentelles Genehmigen. Wir brauchen vereinfachte Genehmigungen. Wir brauchen mehr Förderung. Es muss Geld eingesteuert werden, um bezahlbaren Wohnungsbau zu ermöglichen. Man merkt, dass das auch greift und funktioniert. Ich möchte noch mal daran erinnern, wir müssen auch Grund und Boden aktivieren. Wir können uns nicht erlauben, dass der spekulativ liegen bleibt. Das geht nicht. Da gibt es nämlich noch große Reserven, die wir schnell aktivieren könnten. Und da brauchen wir auch entsprechende Instrumente. Und wir müssen aber auch in der Bevölkerung selbst, in Nachbarschaften werben, dass es einfach nicht so viel Gegenwind gibt. Dass wir eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Wir wollen mehr Wohnungen haben und wir wollen das alle, für die, die da sind, aber auch für die, die dazukommen. Und das ist sicherlich eine große Gemeinschaftsaufgabe und der wollen wir uns gerne stellen, die Städte genauso wie die privaten. Und deswegen würde ich nie sagen, es gibt keine Lösung, sondern es ist eine sehr komplexe systemische Situation, die wir gemeinsam in Angriff nehmen
müssen. Ich glaube, das ist auch in dieser Sendung auch deutlich geworden.
Genau.
Herr Wallberg, 30 Sekunden haben wir noch. Ballungszentren, eine letzte Frage auch von einem Hörer. Werden die weiter so anziehend, so attraktiv sein oder werden die Leute vielleicht auch ein Stück wegen der Wohnungslage resignieren und sagen, nein, ich probiere das jetzt mal und experimentiere und ziehe aufs Land?
Das wird ganz sicher so sein. Also es gibt ja so eine Umfrage unter jungen Menschen, ich weiß gar nicht, wer die gemacht hat, dass es eben auch wieder so eine Tendenz gibt, ins Land zu gehen. Und noch, wie gesagt, da muss auch die Möglichkeit sein. Da muss auch die Infrastruktur für da sein. Aber letztlich wird sich das irgendwann mal ausgleichen. Die Arbeitswelten werden sich verändern, aber trotzdem werden die Metropolen immer sozusagen die Hauptlast des Wohnens tragen.
Das nehmen wir als Schlusswort für diese Ausgabe der Sendung Agenda. Die Wohnraumknappheit in den Ballungsräumen. Frau Zuschke, Herr Wallberg, Herr Hölker, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns erzählt haben von Ihrer Expertise, auch die Sie mit eingebracht haben. Das war die Sendung Agenda. Am Mittwochvormittag am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.